Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Axel Ramloh. Zu Gast ist
Matthias Greffrath. Er ist Schriftsteller und Journalist. Schön, dass Sie bei uns sind.
Hallo, Tag.
Herr Greffrath, wenn wir hier zusammenkommen, um diesen Tag und um diese Woche zu sortieren, dann können wir eigentlich nur ein großes Thema sortieren. Und dazu gehört in diesen Tagen die grundsätzliche Frage, wie geht es Ihnen?
Ich bin heiser, aber ich bin schon seit 10 Wochen heiser. Gut. Ich bin im Winter immer heiser. Ansonsten ist es eine komische Mischung von, ich habe mich erst so ein bisschen gesperrt gegen die Beschränkung, vor allem, dass man Enkel nicht sehen darf. Habe mich dann sozusagen durch die Fakten durchgearbeitet und habe mich überzeugen lassen, nicht ohne Druck aus der näheren und der ferneren Verwandtschaft. Habe natürlich trotzdem noch meine Fragen. Ansonsten finde ich es faszinierend, dass doch im Großen und Ganzen die Menschen in diesem Land diszipliniert sind, wenn ich so in meinem Stadtteil, das ist Mitte, in Berlin rumlaufe.
Die Fragen, die Sie noch haben, die werden wir gleich diskutieren. Wir haben natürlich sehr viel über Corona zu sprechen und wie das Virus
auch
unser Land verändert hat.
Auch ein Problem, dass wir so nichts anderes mehr reden.
Ja. Na, eine andere Sache haben wir noch, so viel können wir verraten. Matthias Greffrath ist bei uns, er ist Schriftsteller und Journalist. Und Herr Greffrath, Sie haben gerade eingangs schon gesagt, wenn wir über die Einschränkungen reden, die unser Leben jetzt seit einer guten Woche definieren, da sind Sie zu einer veränderten Meinung gekommen. Was heißt das genau?
Naja, man wehrt sich dagegen. Man hat ja auch so logische Einwände. Also ich hatte lange diesen logischen Einwand, dass ich gesagt habe, wenn ich mich infiziere, ist es besser, ich infiziere mich jetzt, wo das Gesundheitssystem noch halbwegs funktioniert, wo die Betten noch da sind, als später, wo alle sagen, irgendwann wird es nicht mehr reichen. Dann haben die anderen gesagt, nein, das ist zu gefährlich. Was mich letztlich überzeugt hat, dass es doch sinnvoll ist, zu diesem Zeitpunkt jetzt ganz persönlich mich in Acht zu nehmen, war gestern der SPD-Gesundheitspolitiker
mit
der Fliege, Lauterbach, der irgendwann sagte, erstens hatte er die Fliege nicht an, sondern war im Freizeitdress. Und da dachte ich, wenn der die Fliege ablegt, dann ist es wirklich ernst. Und er sagte, man weiß eben auch nicht, also erstens ist es sehr viel infektiöser als die Grippe, als alle Grippeviren, die wir kennen. Das war das Argument gegen diesen Herrn Wodak, dessen Filmchen ja irgendwie im Internet
ein so Lungenarzt, der gerade der wird gerade im Netz millionenfach geklickt, weil er sagt, das ist im Endeffekt nur ein Virus wie viele andere
vor einer ihm. Von denen, die abwiegeln, und er sagt, es ist erstens sehr viel infektiöser und zweitens, wir wissen gar nichts über die Langzeitwirkungen, die dieses Virus hat, wenn es erstmal in unserer Lunge ist oder so. Und das finde ich ja überhaupt das Interessante an dieser ganzen Situation. Deshalb, denke ich, ist der Drosten, der überall auftaucht und vor allem verdienstvollerweise in diesem NDR-Podcast, dass man sich angucken kann, wenn man ARD anklickt, dass der relativ offen sagt, wir wissen so vieles nicht. Wir sind im Grunde in einer Nebelzone, in einer Grauzone. Mhm. Und was macht man in so einer Nebelzone? Man fährt auf Sicht. Insofern ist der Merkelismus, den wir in anderen Zusammenhängen nicht so schätzen, weil notwendige Dinge nicht getan werden, sondern mal so auf Sicht fährt, der ist, glaube ich, dann doch das Interessante oder das Richtige in dieser Situation. Und der funktioniert natürlich umso besser, je mehr man die Menschen informiert, auch was Einzelheiten angeht. Und da kann ich gleich mal sagen, ich war so ein bisschen erbost, als ich heute Morgen mal, ich glaube, es war Bild oder Welt, angeklickt habe, wo man dann hinter die Paywall gehen muss und erstmal was bezahlen muss oder abonnieren muss, bevor man Fakten kriegt, harte Fakten über, was man jetzt tun soll und was alles verboten ist. Und da finde ich, da muss man doch ein Loblied, ich bin zwar hier in einer öffentlich-rechtlichen Anstalt, auf den öffentlich-rechtlichen Funk und Fernsehen geben, da kriegt man es eben umsonst und man kriegt es auch präziser.
Wenn wir über die Einschränkungen reden, die es jetzt seit einer guten Woche gibt, da gibt es ja wirklich viele Menschen, die auch im Laufe der Tage gemerkt haben, vielleicht ist das keine so schlechte Idee. Das sieht man ja an den Parks, die leerer geworden sind, zum Beispiel an den Spielplätzen, die mittlerweile wirklich zu sind. Vor ein paar Tagen sind die Leute ja noch drüber geklettert. Wir haben jetzt unter anderem in Bayern und im Saarland eine neue Situation, nämlich Ausgangsbeschränkungen. Und der Innenminister von Bayern, Joachim Herrmann, der hat heute Morgen ein erstes Fazit gezogen. Seit 0 Uhr gilt das ja dort. Hören Sie mal rein.
Es hat da oder dort noch ein paar Gruppen von Jugendlichen gegeben, die da irgendwo in der Öffentlichkeit kleinere Partys durchgeführt haben. Die sind dann von der Polizei nach Hause geschickt worden. Aber insgesamt konnten wir heute Nacht hier keine besonderen Probleme feststellen.
Es gibt aber auch genügend Leute, die sagen, diese Ausgangsbeschränkungen, das ist zu viel. Wir schränken die Freiheitsrechte ein. Zu sehr. Was denken Sie?
Ja, ich weiß nicht, wenn man Vorsorge trifft, ob man dann die Freiheitsrechte einschränkt. Also ich habe mit dem Wort Ausgangssperren, was ja jetzt auch kursiert, ohnehin meine Probleme, Ausgangsbeschränkung, finde ich fast auch noch zu hart, weil es wird ja keiner daran gehindert, rauszugehen. Soll nur die Regel gelten, die Vorsichtsregel gelten, Abstand zu halten und möglichst nur mit Familienmitgliedern zusammen zu laufen. Also ich sehe ehrlich gesagt nicht, was an einer solchen vernünftigen Regelung Freiheitsberaubung sein soll. Ich habe auch schon Kommentare gehört, auch im Radio, wo also geradezu freiheitsberauscht gesagt wird, wie kommen wir da jemals wieder raus und jetzt kommen wir in eine fast totalitäre Situation. Mein Gott, ich gehe nicht raus, wenn es hagelt, wenn die Hagelkörner so groß sind, dass sie mich erschlagen könnten. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber Vorsorge und Vorsicht mit Freiheitsberaubung zu betiteln, finde ich etwas problematisch. Ich habe nur eine Anmerkung, wollte ich noch machen, doch also bei den Schulschließungen, die ja nun europaweit stattgefunden haben, auch in England, da wird immer gesagt, es ist zu spät gekommen. Ich weiß gar nicht, ob es zu spät gekommen ist. Ich glaube, bei vielen Sachen wäre es ganz gut gewesen, nochmal drüber nachzudenken, über die Folgen. Und wir haben ja eben gesagt, über die wissenschaftlichen Erkenntnisse. Es kann ja sein, dass die Schließung von Schulen, die Stimmen gibt es auch, dazu geführt haben, dass zwar jetzt weniger Menschen sich infizieren, aber dass die zweite Welle, die in China ja gerade loszugehen scheint, dass die zweite Welle, die uns dann im Herbst trifft, umso heftiger ist, weil wir nicht genug Immunität entwickelt haben. Und das ist ein höchst komplexer Vorgang, so eine Art Minimax-Aufgabe. Darüber, denke ich, könnte man vielleicht noch mehr wissen. Und da wäre es in mancher Hinsicht vielleicht ganz gut gewesen, noch mal zwei Tage zu warten. Nicht nur, um das noch mal abzuchecken wissenschaftlich, sondern vielleicht auch die Kinder in den Schulen zwei Tage lang sehr intensiv auf das vorzubereiten, durch die Autoritätspersonen Lehrer,
ja,
auf das, was da auf sie zukommt.
Also, aber
man muss sich auch für diesen Panik und für diesen Hin und Her muss man sich auch ein bisschen schützen, denke
ja
ich.
Die meisten Schulen hatten ja noch einen Tag Kulanzzeit. Man hört aber von vielen Eltern schon, dass langsam auch die Schulaufgaben ausgehen für die Kinder zu Hause.
Ich meine jetzt nicht nur die Aufgaben, sondern ich meine,
wenn das Umdenken.
Umdenken und Erklären auch den Kindern. Es ist ja oft so, dass die Kinder sagen, ich kenne das auch, du verstehst doch da gar nichts, aber Herr Müller hat gesagt. Und wenn Herr Müller jetzt nochmal und Frau Meier nochmal zwei Tage mit den Kindern die Sache durchgegangen wären, dann wäre vielleicht auch die Unruhe bei vielen Kindern nicht so groß, wie sie bei manchen ist.
Es gibt ja auch Kritik an dem Vorgehen von Bayern und des Saarlands, dass die vorgeprescht seien. Morgen soll es ja eine Abstimmung zwischen Bund und Ländern gehen. Die Bayern waren ja auch die Ersten, die angekündigt haben, die Schulen zuzumachen. Da sind wir wieder bei Markus Söder, dem bayerischen Ministerpräsidenten, dem ja auch jetzt nachgesagt wird, dass er neben dem, was er da tut, auch eine gewisse politische Komponente mitdenkt.
Ja, er wird ja also ganz schnell dann auch von vielen unserer Kollegen schon so, kaum hat er da mal einen Alleingang gemacht als Kanzlerkandidat, jetzt so gehypt geradezu. Nein, das finde ich eine sehr unangenehme Geschichte. Also nachdem die Brandrede von Frau Merkel war, wann war die? Mittwoch. Dass dann zwei Tage später er vorprescht und nicht die zwei Tage warten kann, das kann ich mir nur mit Parteipolitik erklären. Und in dem Fall würde ich sagen, hat die Opposition recht. Und das finde ich auch eigentlich eine schlimme Sache. So überzeugend der Söder in seinem Auftreten als gütiger, aber doch strenger Landesvater in einer solchen Situation auftritt. Das macht er gut. Aber dass er es so gemacht hat, das finde ich verwerflich.
Verwerflich gleich?
Ja, politisch verwerflich.
Söder würde argumentieren, wir sind in Bayern, wir sind ja an der Grenze zu Tirol, unsere Fallzahlen steigen schnell und der Föderalismus an und für sich ist zu langsam.
Der Föderalismus ist zu langsam. Also das Argument, der Föderalismus hat eine Stärke, weil überall sozusagen Experten sitzen und das nicht zentralistisch wie in autoritären Staaten gemacht werden muss, das ist richtig. Aber wenn er so einen Alleingang macht, vielleicht hat er es ja gemacht, dann würde ich sagen, dann telefoniert man vorher nochmal mit der Kanzlerin und dann ändert man insgesamt und in Abstimmung und meinetwegen mit der ganzen Phalanx der Ministerpräsidenten die Sache. Aber so hat es den üblen Geschmack, hier möchte einer unbedingt in die erste Reihe gehen.
Eine Anekdote noch aus Spanien. Auch in der Corona-Krise gibt es Meldungen, die wirklich lustig sind. Dort gibt es ja eine Ausgangssperre. Mhm. Die Polizei hat jetzt angefangen, Leute zu verwarnen, weil sie noch mit ihren Haustieren auf die Straße gehen können. Damit sind Hunde gemeint. Allerdings sind jetzt mittlerweile schon Spanier mit Ziegen, Schweinen oder sogar Kanarienvögeln gesichtet worden, wie sie Gassi gehen. Also Corona macht auch kreativ.
Corona macht kreativ, Corona schafft auch Arbeitsplätze. Ich musste gestern lachen, als jemand, der wirklich so aussah, als sei er beim Türsteher im Berghain gewesen, vor meiner Apotheke stand und aufpasste, dass nicht mehr als zwei Leute gleichzeitig reingehen. Und das auch mit der gebotenen Strenge eines Türstehers macht.
Es gibt auch in diesen schwierigen Tagen und Wochen einiges, über das man lachen kann. Das ist gut, dass wir das zusammen hier tun können in dieser Stunde. Matthias Greffrath ist bei uns heute hier im Deutschlandfunk Kultur. Wir haben heute eine Meldung bekommen, die ins Bild passt der letzten Tage. Nämlich Mietern soll wegen Mietschulden jetzt wegen der Corona-Krise nicht gekündigt werden dürfen. Das Bundesministerium für Justiz arbeitet da an einer Gesetzesvorlage. Mhm. Und das sehen wir ja in vielen Bereichen gerade, dass auf einmal Sachen möglich werden, die vorher unmöglich waren. Also allein die Bundesregierung hat ja Unternehmen angekündigt, wir können Kredite ohne Ende bereitstellen. Wir können euch bei den Steuern helfen. Wir können beim Kurzarbeitergeld regulieren. Es sind Millionen geplant für Selbstständige und Menschen, die jetzt keine Aufträge mehr bekommen. Die Bundesländer legen eigene Länder nach, eigene Programme nach, die EZB. Sie kommen aus dem Nicken gar nicht mehr raus, weil es so viel ist. Und jetzt haben wir auch von der EU-Kommission gehört, dass die Haushaltsregeln gelockert werden können. Etwas, was eigentlich unmöglich gewesen ist. Die nationalen Regierungen sollen unbegrenzt in ihre Wirtschaft investieren können. Corona-Krise heißt, alles ist möglich?
Möglicherweise ist sogar möglich jetzt das, wogegen vor allem Deutschland immer, das ist Gift gesagt hat, nämlich Eurobonds, die werden jetzt bloß Corona-Bonds heißen. Das heißt möglicherweise, und mir scheint, dass die Kommission, so kommt es aus den Worten von Frau von der Leyen so ein bisschen raus, jetzt unter dem Namen Corona dann doch diese gesamteuropäische finanzielle Solidarität mit Hilfe der Eurobonds, wo ja alle gemeinsam haften, auch für die Schulden von Einzelnen, einführt. Das ist jetzt noch nicht so weit. Aber dass die EU vorgeht und vor allem, dass die EZB vorangegangen ist und die Kommission nachgegangen ist mit dem Lockern der Kreditmöglichkeiten, der Verschuldungsmöglichkeiten der Staaten, das finde ich schon. Es ist ein Schritt nach vorn, aber es ist einfach nötig, weil diese 150 Milliarden, die Herr Scholz angekündigt hat, die die Bundesrepublik jetzt nochmal in den Haushalt nimmt, als Neuverschuldung, das wird natürlich überhaupt nicht reichen. Das ist auch das, was ich heute der FAZ entnehme. Denn von diesen 150 Milliarden sind allein 40 Milliarden, das ist wohl wieder ein bisschen schön gerechnet, entgangene Steuereinnahmen. Damit wird überhaupt nichts finanziert. Weitere 40 Millionen ist, glaube ich, Kurzarbeitergeld und unmittelbare Hilfen. Und wenn man das mal in Relation setzt, also diese 150 Milliarden, ich erinnere mich, dass in der Zeit vor Corona, nämlich im letzten Herbst, nicht wegen Klima, sondern überhaupt wegen der Infrastrukturschwächen in Deutschland, die großen Wirtschaftsinstitute und eine Kombi von Unternehmerverband und Gewerkschaften gesagt hat, wir brauchen im Grunde 250 Milliarden Investitionen in die Infrastruktur. Da würde ich sagen, das ist die Zeit jetzt, um dieses Geld auch noch locker zu machen, wo man jetzt so schön Schulden machen kann, um zu sagen, wir retten jetzt nicht nur die unmittelbar vor dem Konkurs stehen. Das ist ja im Grunde nur ein Einfrieren. Damit wird ja keinem was geschenkt. Aber wir investieren jetzt da, wo wir hätten investieren müssen, schon lange, und schaffen damit sozusagen die Arbeitsmöglichkeiten, damit die Wirtschaft am Tag danach, im Jahr danach, im Monat danach, wie auch immer, dann in Gang kommt und wir auch noch was davon haben.
Das Corona-Konjunkturprogramm. Aber wo soll das enden?
Ja, wo soll das enden? Ich meine, im Augenblick ist ja genug Geld da, offensichtlich. Es war auch im letzten Jahr genug Geld da. Es wird dann enden, wenn die Wirtschaft wieder floriert, denke ich.
Aber das heißt ja schon, wir reden ja jetzt schon von Milliardensummen, dreistellige Milliardensummen. Wir sind jetzt quasi, zumindest in Europa, in der zweiten Woche, in der diese Krise wirklich sich massiv zugespitzt hat.
Das Geld, es ist ja fiktives Geld. Es ist ja Geld, was geschaffen wird. Das wird ja nicht, geht ja nicht irgendwie an den Goldschatz und irgendwann ist er alle. Sondern dieses Geld ist, das sind ja im Grunde sind es ja alles Kredite. Mhm. Auch die Investitionsausgaben sind ja Kredite auf eine sozusagen danach dann besser funktionierende Investitionen eben. Das Geld muss man ja nicht irgendwo herholen. Und ich denke, man muss diese zwei Ebenen sollte man vielleicht auseinanderhalten. Das eine ist, man braucht jetzt Geld, um einfach den Geldfluss in den Finanzmärkten in Gang zu halten, um Schuldner, das ist ja im Grunde nichts anderes als die Uhr anhalten, was wir aus vielen EU-Verhandlungen kennen. Man hält die Uhr an und der Schuldner, der muss eben erst in 2 Jahren bezahlen oder wann auch immer. Aber außerdem gibt es ja einen massiven Einbruch in der Realwirtschaft. Wir haben ja jetzt nicht nur finanzielle Engpässe.
Tausende Leute haben gerade keine Arbeit.
Und ich würde sagen, für die muss man was tun und dafür braucht man Konjunkturprogramme. Und nicht nur Hilfs- und Notprogramme.
Matthias,
aber ich muss mal eins dazu sagen.
Ja,
ich bin
den Gedanken haben wir
noch. Überhaupt kein Finanzexperte. Ich wäre froh, wenn mein Freund Harald Schumann jetzt hier wäre, der könnte uns das alles erklären.
Ja, das ist natürlich auch ein Aspekt, dass wir auf einmal über Milliarden sprechen. Und das ist ja das Interessante, die ja vorher nicht da waren.
Die nicht da waren, aber das ist ja schon immer
so. Die nicht möglich
waren. Das war ja so schwer zu begreifen an der Finanzkrise und ihrer Bändigung, dass wir im Grunde seit 1973... es nicht mehr die Staaten sind, die das Geld schaffen, sondern dass die Banken einfach aus dem Nichts Geld schaffen, im Hinblick darauf, dass die Wirtschaft funktionieren wird. Im Grunde werden ja nur Kredite in die Welt gesetzt und kein neues Geld geschaffen, wenn ich das richtig verstehe.
Apropos Geld schaffen, auch da noch kurz eine Nachricht, über die man zumindest schmunzeln kann. Die FAZ berichtet, dass ihr mehrere Leserinnen und Leser geschrieben hätten, sie hätten mittlerweile Schwierigkeiten, bei ihrem Bankinstitut an Beträge von 10.000 Euro oder mehr zu kommen.
Oh Gott, oh Gott.
Da haben viele Menschen Schwierigkeiten.
Ja, ich meine, dann muss man vielleicht ein bisschen mehr joggen, damit man 10 Geldautomaten hintereinander abklappern kann. Aber ich weiß nicht, wie viele von unseren Hörern da jetzt in Probleme kommen.
Sophie Hunger ist am Sicherheitscheck des Flughafens. Security Check heißt das Lied. Es ist neu bei uns hier im Programm von Deutschlandfunk Kultur. Matthias Greffrath kann darüber lachen.
Das ist sehr schön. Ich muss über dich nicht lachen. Das ist ein bitteres Lachen. Weil ich hab gestern mit einer Kollegin gesprochen, die aus dem Sudan kam. Die ist gerade noch losgeflogen, als man noch fliegen konnte und hat auch gerade noch ein Flugzeug gekriegt, um wieder zurückzukommen. Und die hat mir nun erzählt, dass in Khartoum man ständig das Fieber gemessen bekommt, dass die Kontrollen beim Umsteigen in Addis Abeba genauso waren, dass die Leute also mit Mundschutz rumrannten und geschützt wurden. Dann ist sie in Frankfurt gelandet, da war nichts. Dann ist sie von Frankfurt nach Berlin geflogen, da war auch nichts. Und der Taxifahrer war auch relativ unbesorgt. Und sie sagte, kann es denn sein, dass sozusagen wir hier mit unserem ganzen Know-how weniger vorsichtig sind, weniger umsichtig sind als Afrika? Aber vielleicht liegt es auch daran, dass die Erfahrungen mit solchen Epidemien, Pandemien haben. Deshalb habe ich bei Security Check etwas gelacht, weil wir offensichtlich Probleme hatten da. Ich meine, ist ja eins von den Argumenten, dass ab Januar hätte man vielleicht den Flugverkehr etwas besser kontrollieren können.
Ja. Aber wie Sie vorhin gesagt haben, das ist eine Situation, in der ja quasi alle Menschen mehr oder weniger auf Sicht fahren. Und da sind wir auch mittendrin in unserem Thema, wenn wir reden wollen, wie wir eigentlich als Gesellschaft mit diesen Veränderungen umgehen. Mhm. Anscheinend an deutschen Flughäfen ist Ihr Eindruck, ist es noch nicht so weit gediehen. Was ist Ihr Eindruck, wenn Sie zum Beispiel heute hier auf dem Weg hierher durch die Stadt gehen, durch Berlin?
Nun ist Samstagvormittag in Berlin immer so eine Sache, da ist nicht so sehr viel los. Es waren weniger Leute auf der Straße. Im Park hier vor unserem Funkhaus haben sich viele Leute getummelt. Manche standen 2-3 Meter auseinander, andere standen eng zueinander, vielleicht waren sie verwandt, das weiß man nicht. Kinder haben gespielt, es sah aus wie vor 3-4 Tagen, aber es war sozusagen entzerrt. Mhm. Die Leute haben nicht geklumpt oder es waren auch keine. Gut, auf dem ganzen Weg hierher auf dem Fahrrad habe ich einmal so 2-3 juvenile, spätpubertierende gesehen, die sich da so ein bisschen rumkabbelten. Also die hatten offensichtlich kein Problem, sich anzufassen. Aber ansonsten ist es, finde ich, relativ ruhig. Das ist das eine. Das zweite ist, man kennt ja, meine Buchhändlerin sagte gestern jetzt, um Gottes Willen, jetzt bitte nicht die Pest lesen von Camus. Aber das Buch ist natürlich schon deshalb interessant, ich habe es nicht nochmal gelesen, immer reingeguckt, weil da im Grunde die Typen alle aufgezählt werden. Ja, es gibt die, die sagen, also mein Gott, das ist die Strafe für sonst was und wir haben es verdient. Es gibt die Unbesorgten, es gibt die Geschäftemacher in Amerika und anderswo. Es gibt die Kriminellen, die sofort reingehen. Und es gibt diejenigen, die sich irgendwie an die Anordnung der Obrigkeit halten. Und im Augenblick habe ich das Gefühl, die letzte Gruppe ist bei uns doch relativ stark.
Also Solidarität überwiegt?
Ja. Und auch also gestern bei der Apotheke, von der ich schon erzählt habe vorhin, 2 oder 3 kamen dann nicht mehr rein. Die haben da keinen großen Larry gemacht, sondern die haben gesagt, okay, dann kommen wir eben morgen. Also insgesamt, denke ich, ist es ruhig. Es gibt schöne Erscheinungen. Also ich wohne in einem Haus, das neben einem immer noch besetzten Haus steht. Da haben diese Besetzer, eigentlich sind es keine Besetzer mehr, die wohnen da schon lange, die haben an alle Häuser, da ist so ein Plattenbauriegel daneben, die haben an alle Häuser Zettel geklebt, wenn wir was für sie tun können, einkaufen können oder sonst was, in 6 Sprachen. Was ich erstaunlich fand, weil ich weiß zum Beispiel nicht, ob wir, was unsere Migrationsmitbürger angeht, unsere Zugewanderten in viele Sprachen, ob nun Syrisch oder sonst was, ob wir an der Stelle eigentlich richtig getickt haben bis jetzt, sowohl was die Zeitung angeht, wie was Funk und Fernsehen angeht, oder ob die relativ alleingelassen worden sind. Das müsste man auch mal recherchieren, denke ich.
Was Sie schon angesprochen haben, ist ja die solidarischen Momente, die wir überall erleben. Es gibt ja auch viele Leute, die spenden, Aufrufe zu spenden, gegenseitige Hilfe. Wir erleben jetzt im privaten Bereich, dass die Leute wieder mehr miteinander telefonieren, dass man sich verabredet zu Videoschalten abends auf ein Glas Weißwein, dass man aber auch versucht, die Kinder irgendwie über Videoschalten miteinander in Kontakt zu bringen. Es gibt einen sehr interessanten Artikel im österreichischen Kurier vom Zukunftsforscher Matthias Hawks, und der hat gesagt, diese Veränderungen, wie wir sie jetzt sehen, die werden historisch sein. Die Welt, wie wir sie kennen, löst sich gerade auf. Ich glaube das nicht. Ich glaube, das ist ein Moment, den wir jetzt haben.
Die Welt, die wir kennen, hat sich für Matthias Hawks schon oft aufgelöst und wiederhergestellt. Ich halte es da eher, ich weiß nicht, ob es ein Jesuit war, aber irgendein Mönch wurde gefragt, auch in einer der Zeitungen der letzten Tage. Und der wurde auch gefragt, und wird das jetzt was ändern? Er sagt, ja, die Menschen sind, wie sie sind, und sie werden auch hinterher wieder so sein, wie sie sind. Und wie oft haben wir jetzt schon gehört, wir haben es nach 9/11 gehört, wir haben es nach der Weltwirtschaftskrise von 2008, haben alle Staatenlenker Europas gesagt, der Kapitalismus wird nicht mehr der sein, der er mal war. Ich glaube, er ist eher nochmal angezogen. Nein, das glaube ich nicht, was man ändern kann. Die Menschen werden sich im Großen und Ganzen nicht ändern, auch wenn ich das nicht mag, dass das so ist. Institutionen kann man verändern. Also man kann dafür sorgen, dass in solchen Situationen die Institutionen anders funktionieren. Zum Beispiel der öffentliche Dienst. Also ich frage mich, ganz dumme Frage, der öffentliche Dienst hat in großem Maße jetzt Homeoffice. Wenn das jetzt schärfer wird mit der Ausgangssperre, also wenn man es wirklich kontrollieren kann, muss, weil die Bürger sich doch nicht so vernünftig verhalten, wie sie es könnten oder sollten oder müssten, dann wäre doch der öffentliche Dienst, das wäre doch eigentlich die Gruppe von Menschen, wo man sagen müsste, ihr geht jetzt nicht mehr ins Büro, ihr geht auch nicht nach Hause, sondern ihr geht jetzt sozusagen durch die Parks und sprecht die Leute an und sagt, finden Sie das jetzt richtig? Denn die Polizei wird, wenn es schärfer wird, nicht reichen. Also in dem Sinne, das ist jetzt vielleicht ein dummes Beispiel, aber dass man sagt, wenn Menschen sich nicht ändern, muss man die Institutionen ändern. Man muss die Schulen vielleicht ändern, dass sie, wenn die Schulen jetzt auf eine sinnvolle Weise digitalisiert worden wären schon, wo ich nicht immer so dafür bin, dann könnte man jetzt ganz anders unterrichten. Oder man kann zum Beispiel, wenn wir jetzt eine Finanztransaktionssteuer, auch eine Institution, die über die seit 2001 geredet wird, wenn wir die hätten, dann könnte man zum Beispiel diese ganzen Turbulenzen an den Aktienmärkten und den Wertpapiermärkten einfach dadurch steuern, dass man sagt, die wird jetzt kurzfristig mal hochgesetzt. Also ich glaube nicht sehr an die Veränderbarkeit von Menschen statistisch gesehen. Einzelne können sich kolossal verändern und manche zeigen auch in solchen Zeiten ihre besten Seiten. Aber ich denke, am Tag danach oder im Jahr danach oder in den Bundestagsdebatten danach oder in den wirtschaftlichen danach, dann werden wir über unsere Institutionen nochmal nachdenken. Nicht in der Hoffnung, dass sich alles sofort ändern wird, aber einiges kann besser werden.
Wir fragen alle unsere Gäste, wie sie sich jetzt die Zeit vertreiben, wenn sie so viel zu Hause sein müssen, wenn so viel nur noch digital oder mit dem guten alten Buch in der Hand passiert. Heute ist Matthias Greffrath bei uns. Herr Greffrath, als Schriftsteller und Journalist, was bieten Sie uns an?
Ich biete Ihnen mal ein ganzes Abendprogramm an, habe ich gedacht. Also jeden Abend kann man um 19 Uhr Igor Levit Klavierspielen hören auf seinem Twitter-Account. Mhm. Man kann auch einfach Igor Levit eingehen. Man kriegt ein volles Wiederholungsprogramm oder ein Bildungsprogramm von Beethoven bis Schubert und modernere Autoren, Komponisten angeboten. Und es ist sehr schön, weil am Rande läuft immer so eine Leiste mit, wo Leute das kommentieren und sagen, wunderbar. Und da ist so richtig diese, ich sag mal, Pestgemeinschaft stellt sich daher und die erzählen sich auch untereinander Geschichten und Grüße. Und da sitzt ein Mann am Klavier und spielt also 40 Minuten. Gestern war es die A-Dur-Sonate von Schubert und da hat man wirklich beim Kochen oder beim Abwaschen oder wo auch immer. Die Akustik spielt ja da nicht so eine Rolle, wenn es über Twitter kommt. Ja. Ein Gemeinschaftserlebnis. So, zweite Teil des Abends, kann man das nachholen, was man sowieso schon immer machen wollte. Da habe ich sozusagen eine Pop-Variante oder eine populäre Variante. Ich gucke mir die Filme an, die mich sozusagen, wo ich Bildungslücken habe, und das sind, ich sprach über meinen Enkel vorhin, ich gucke mir jetzt die ganzen Terminator-Filme an, damit ich endlich gesprächsfähig werde mit
dem. Hast du auch ein harter Abend.
Ja, ja,
das ist ja dieselbe Geschichte immer wieder.
Nein, das würde ich nicht sagen. Ich meine, Terminator, da geht es ja auch darum, wie man Vergangenheiten ungeschehen machen kann, damit man in der Gegenwart besser leben kann. Das merke ich jetzt, da ist ja, diese Sachen sind ja auf irgendeine Weise alle immer sehr philosophisch, wenn man sie richtig anguckt. So, das, und dann klingt der Abend aus, oder gestern Abend klang er aus. Ich bin ein großer Fan von Christian Brückner seit 40 Jahren jetzt. Und es gibt eine 40-stündige Lesung von Don Quixote. Es gibt auch andere Romane, die man sich jetzt einpfeifen kann, die man eigentlich schon immer lesen wollte. Ich habe gehört, dass Anna Karenina zurzeit sehr beliebt ist in den Buchhandlungen.
Also weil die Leute so viel Zeit haben.
Bildungslücken auffüllen. Und man kann ja nicht ständig nur jetzt Krimis sehen. Also ich höre dann immer 2, 3 Kapitel Don Quixote. Da geht es um das Verhältnis von Illusion und Wirklichkeit, von Lesen und Handeln. Und das ist vielleicht für Journalisten und Menschen, die nur mit Symbolen zu tun haben, vielleicht auch eine ganz schöne Dusche gelegentlich.
Ein Abend mit Don Quixote, den Terminator-Film und Igor Levit. Das waren die Kulturtipps von Matthias Greffert. Die AfD-Gruppe Der Flügel, die sich heute eigentlich treffen wollte, die haben ihr Treffen abgesagt mit Verweis auf das Coronavirus. Vielleicht ist das aber auch gar nicht so schlecht, denn gestern hat der AfD-Vorstand mit großer Mehrheit beschlossen, dass sich der Flügel auflösen soll bis Ende April. Uli Haug fasst das für uns nochmal zusammen.
Mit der kurzfristigen Absage ist eine schnelle Entscheidung über die vom AfD-Bundesvorstand geforderte Selbstauflösung des Flügels bis Ende April erstmal verschoben. Es soll in den kommenden Tagen aber offenbar zumindest einen Meinungsaustausch innerhalb des Flügels geben. Der Verfassungsschutz hatte in der vergangenen Woche erklärt, der Flügel sei eine erwiesen extremistische Bestrebung, die sich gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung richtet. Als Beobachtungsfall kann der Flügel auch mit nachrichtendienstlichen Mitteln überwacht werden.
Herr Greffert, was ist diese Forderung wert?
Diese Forderung ist überhaupt nichts wert. Wenn ich eine Bande, die ich sozusagen, oder ein Teil des Clubs, zu dem ich gehöre und der sozusagen auffällig geworden ist, der beobachtet werden soll, der am Rande der Legalität ist, wenn ich diesen Teil meiner Vereinigung auffordere, sich selbst aufzulösen, aber ihn trotzdem als Clubmitglied behalte, dann ist das überhaupt nichts wert. Dann ist das eigentlich nur eine semantische Operation. Konsequent wäre gewesen, wenn die Führung dieser Partei sich entschlossen hätte, aus der Tatsache, dass man zum Beispiel Herrn Höcker einen Faschisten nennen darf, ohne dass das in irgendeiner Weise Folgen hat, sodass es auch gerichtlich sozusagen zertifiziert ist, auszuschließen. Und ich denke, die Situation war eigentlich auch ganz gut so, weil es doch ein oder zwei Landesverbände gibt, die für diesen Ausschluss schon lange plädiert hatten. Das wäre eine saubere Geschichte gewesen. Und so denke ich, ist es eine windige Operation, so wie man sie von Gauland schon öfter beobachten konnte. Der weiß, ich brauche diesen Höcke, weil er eine bestimmte Gruppe von Wählern, potenziellen Wählern und Sozialbewegten bindet an die Partei. Wenn ich den Höcke jetzt ausschließe, dann werde ich diese Leute auch los oder habe ich ein Problem in der Partei. Dann fällt das sozusagen in die Flügel auseinander, dann ist die Partei nicht mehr so stark.
Aber das Problem ist ja auch für jemanden wie Alexander Gauland oder für Jörg Meuthen, den Vorsitzenden, auch die müssen ja aus ihrer Sicht gesprochen ihre Partei in irgendeiner Form zusammenhalten.
Ja gut, aber Leute in einer Partei, die sich selbst zum Parlamentarismus ja bekennt verbal, Leute, die sozusagen so oft gesagt haben, dass sie dieses System abschaffen wollen, wenn ich die in meiner Partei dulde, dann werde ich, denke ich, tendenziell als ganze Partei zum Beobachtungsfall. Und das ist im Grunde das Risiko, was man mit so einer semantischen Operation eingeht. Und das kann diese Partei ja oder das können ihre Repräsentanten ja immer. Die gehen ja verbal immer bis an die Grenze. Wenn man sich so Interviews von Höcke anguckt, der sagt dann Rasse und sagt, ich habe es aber ganz harmlos biologisch gemeint und. Oder auch die Sache mit dem Vogelschiss. Nein, ich leugne nicht den Holocaust. Ich sage nur, der Holocaust war ein Vogelschiss. Also dieses Operieren am Rande, das setzt sich natürlich hier fort. Wenn man sagt, löst euch doch selbst auf, aber bleibt Teil von uns, das ist... politisch ist es überhaupt nichts wert. Es zeigt nur, dass diese Partei mit allen Tricks versucht, den Parlamentarismus zu untergraben.
Herr Greff hat auch etwas Neues für uns, an das wir uns erst gewöhnen müssen. So ist zumindest mein Eindruck. Die Frage, was machen Sie denn heute noch, hat eigentlich eine ganz andere Komponente mittlerweile.
Ich gehe hier raus und setze mich aufs Fahrrad. Da wartet auch meine Frau schon auf mich. Und dann werden wir 3 Stunden durch den Grunewald fahren und dabei erstens etwas für unsere Immunabwehr tun, zweitens in irgendeiner Weise dann doch ein bisschen Frühling einfahren und drittens nicht in die gefährliche Nähe von potenziell gefährlichen Menschen kommen.
Im Grunewald, da ist ja auch genug Platz.
Ja.
Vielen Dank, dass Sie bei uns waren.
Gerne.